Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur letzten Fever-Pitch-Ausgabe 2019. Mein Name ist Malte Asmus und auch Pit Gottschalk ist endlich mal wieder mit dabei. Willkommen zurück, Pit.
Ja, gut erholt aus dem Urlaub und endlich ist wieder in dieser Podcast-Folge ein bisschen Sachverstand. Insofern freue ich mich sehr, auch bei der letzten Folge noch mit dabei zu sein.
Vor allen Dingen, du bist ja auch aus besonderem Grund mit dabei. Du hast ja noch ein Versprechen einzulösen, das du mir, aber auch den Fever-Pitch-Hörern im September gegeben hattest. Damals hatten wir ja Alex Feuerherd von Colinas Erben zu Gast. Mit ihm sprachen wir über den VAR, aber auch über die Handspielregel und Pitt gab damals zu, die Handspielregel eigentlich nicht zu verstehen und er sagte dann auch noch das hier.
Ich gebe heute ein Versprechen ab, bis Ende des Jahres, in unserer letzten Podcast-Sendung in diesem Jahr, im Dezember, kurz vor Weihnachten irgendwann, werde ich sie dir selbst erklären und zwar so, dass du mir sagst, jawohl, das ist eine perfekte Erklärung.
Ja, Pitt, da hast du ja was versprochen. Da bin ich natürlich mal gespannt. Hast du denn im Urlaub ein bisschen Handspielregel gebüffelt?
Also gesagt, ich hatte das erfolgreich verdrängt, dass ich dieses Versprechen gegeben hatte, weil ich habe mich jedes Mal geärgert, wenn es wieder Diskussionen gab unter den Fans, aber auch mit den Spielern und mit den Schiedsrichtern natürlich, wenn ein Handspiel in der Bundesliga passiert ist, das man nicht so einfach erklären konnte. Bei so öffentlichen Diskussionen wie Doppelpass habe ich mich einfach rausgehalten, weil ich irgendwann das nicht mehr verstanden habe. Aber als du mich jetzt dran erinnert hast, habe ich mir natürlich die Mühe gemacht, nochmal drüber nachzudenken. Habe auch die Fever-Pitch-Leser gefragt, welche Erklärung sie haben. Und ich kam auf die großartige Idee, Deutschlands attraktivsten Bundesliga-Schiedsrichter in die Runde einzuladen, damit er mit uns über dieses Thema diskutieren kann, damit ich mich nicht vollständig blamiere. Nämlich Patrick Ittrich.
Genau, Patrick Ittrich nämlich. Hallo Patrick.
Ja, moin, grüßt euch. Attraktiv, jetzt mal ganz im Ernst. Also, naja, aber ich nehme das mal so hin. Vielen Dank, ja. Herrlich, herrlich, herrlich.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Patrick Ittrich, seit 2003 Schiedsrichter, seit 2016 in der Bundesliga aktiv. Ja, du bist jetzt quasi der Telefonjoker von Pitt. Pitt, ihr Zeuge.
Ganz genau. Also ich habe mir die Fever-Pitch-Leser gefragt, Patrick, und hier hat Saru2244 mir geschrieben, ein strafbares Handspiel liegt vor, wenn der Ball an den Arm oder die Hand geht, während diese Körperteile oberhalb der Hüfte die Körperfläche vergrößern. Wärst du damit schon zufrieden?
Wäre ich schon zufrieden. Die körperliche Vergrößern musst du natürlich aber auch im normalen Bewegungsablauf mitsehen. Das ist natürlich immer die Schwierigkeit, die wir natürlich als Wahrnehmung, als Schiedsrichter auf dem Platz haben. Und das Ganze macht das so kompliziert. Letztendlich ist es regeltechnisch klar festgelegt, was Hand ist und was nicht. Nur es gibt dort einen Graubereich und diesen Graubereich, den nimmt man auf dem Platz anders wahr als am Fernsehgerät. Und deswegen kommt es da logischerweise zu anderen Auslegungen. Und das ist die ganze Problematik der Handspielregel.
Hast du manchmal das Gefühl, dass du ein Kommunikationsproblem hast, diese Regeln dem gemeinen Fan verständlich zu machen?
Ja, aber letztendlich, man darf eine Sache auch nicht vergessen. Es gibt ja Fachinstanzen für jeden Arbeitsbereich. Ob das nun als Jurist ist, ob es als Arzt ist, ob es als Journalist ist. Überall gibt es Fachbegriffe und Fachlichkeiten. Und manchmal, und dafür gibt es Fachinstanzen. Und der Schiedsrichter ist die Fachinstanz.
Richtig, aber der Arzt hat eine Autorität. Wenn der mir eine Diagnose stellt, dann kann ich nicht mitreden und muss das akzeptieren, was er mir sagt. Beim Schiedsrichter ist ja das Problem, dass da jeder mitreden kann.
Wenn ich zum Beispiel mich manchmal mit einem Fußballtrainer, einem Fußballspieler unterhalte und ihm sagen möchte, mit meinem wunderbaren Sachverstand, ey, haben wir ganz im Ernst hier 4-3-4 oder 3-2-1, also jetzt mal überspitzt ausgedrückt, euer taktisches System, boah, das war heute gar nichts, dann sagt er zu mir, kümmere dich mal um deine Aufgabe, nämlich zu pfeifen. Und dann sage ich, wunderbar, da habe ich dich doch an der Angel, mein Freund, dann kümmere du dich doch einfach mal um Fußballspiel, lass mir Ruhe. Es sind einfach mal Sachen, die auch akzeptiert werden müssen. Ich glaube, das ganze Problem, Videoassistent, Handspielauslegung, das sind ja so die zwei brennenden Themen, die Fußball Deutschland interessiert, liegen einfach auch daran, dass man uns einfach nicht in Ruhe lässt. Also es wird immer weiter drauf rumgehabt, weil der Meinung ist, man versteht vieles nicht. Ich kann das mit der Handspielregel total verstehen. Es ist, man hat versucht, jetzt mit der Neuerung im Regelwerk es enger zu zurren. Also alles, was überhalb der Schulter ist, wenn man wirklich die Hand absichtlich zum Ball führt, wenn man die Körperfläche unnatürlich vergrößert. Na, also ich habe natürlich manchmal ein Laufduell mit einem Mitspieler, dann wird mir der Ball gegen die Hand geschossen, der Arm prallt nach hinten weg, Er ist nicht unnatürlich vergrößert, dann ist es eigentlich kein Handspiel. Natürlich haben wir aber dann das Problem, dass du von den Kraft der Bilder nicht wegkommst. Und wir suchen uns, um das jetzt mal wirklich zu erklären, also wir haben diese Kriterien für Handspiel. Alles oberhalb der Schulter ausgestreckt ist Hand. Wenn ich mit der Hand ein Tor erziele, wird es abgepfiffen. Also so völlig klare, im Regelwerk klar verankerte Kriterien, um ein Handspiel zu erkennen. Und jetzt sagen wir mal, haben wir mal den Bereich eines ausgestreckten Armes 90 Grad bis runter zum Oberschenkel. Das ist so der Bereich, der im Ermessen des Schiedsrichters liegt. Und da muss der Schiedsrichter für sich entscheiden, im laufenden Spiel, haben wir hier eine Vergrößerung, eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche oder nicht? Ist der Arm starr? Wird der Arm ausgefahren? Wird der Arm zum Ball geführt? Und das musst du halt in der Zehntel von Sekunde auf dem Platz entscheiden. Jetzt hat der Videoassistent die Kraft der Bilder und sieht das und beruft halt für sich an dem Fernseher im Video Assistance Center und sagt, pass auf, für mich ist der Arm hier ausgefahren, er ist nicht natürlich vergrößert, sondern unnatürlich. Das hat der Schiedsrichter auf dem Platz falsch wahrgenommen und dann gibt er ihm einen Hinweis und er guckt sich das an. Und die Kriterien für uns in diesem, sage ich mal, Ermessensbereich versuchen wir sie auch jetzt nach und nach enger zu zurren, dass wir wirklich eine Einheitlichkeit irgendwann gewährleisten können. Und dafür haben wir Referenzszenen. Das heißt, es gibt eine Situation, die ähnlich ist, die versuchen wir als Schiedsrichter und als Videoassistent abzuspeichern und dann legen wir die andere Szene darauf und können sagen, okay, sie ist ähnlich, weil gleich wird sie nie sein, also werden wir hier so und so handeln. Das ist so das Grundargument dafür, um zu sagen, jetzt geben wir hier Hand und geben wir hier nicht Hand. Aber man muss sich, und das ist egal, wem ich das erzähle, ich erzähle es eigentlich jedem, man muss sich davon lösen, dass wir eine 100-prozentige Genauigkeit finden. Das hat ja auch mit Foulspiel. Der eine beurteilt Foulspiel anders als der andere. Der eine hat eine großzügige Linie als Schiedsrichter und der andere hat keine großzügige Linie, gibt eher eine gelbe Karte und lässt das Spiel vielleicht eher nicht so durchlaufen als der andere, hat eine enge Masche. Das ist ja im Regelwerk abgedeckt. Und deswegen sagt man, in diesem Fall muss ein gewisses Ermessen dem Schiedsrichter überlassen werden.
Aber da wird ja der zweite Vorschlag ja gefallen von Frank Lowak. Er sagt, Handspiel ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.
Nein, ist es ja nicht, weil wenn der Schiedsrichter pfeift, dann sagt man, war kein Handspiel, dann greift er auch ein. Also von daher, das macht auch keinen Sinn.
Okay. Der dritte Vorschlag ist der, den ich mir selbst zu eigen gemacht habe. Den hat mir Maiko Hulsmann geschickt und er zitiert wiederum selbst den Kollegen Zeigler. Er hat, wie ich finde, die beste Erklärung für die Handspielregel gesagt. Er sagt, ein strafbares Handspiel ist, wenn sich der Spieler durch ein Handspiel einen Vorteil verschafft.
Naja, das stimmt auch nicht. Wenn ich mich mit dem Abschlussarm abstütze und dadurch der Ball zu meinem Mitspieler geht oder zu einem anderen Spieler und der erzielt ein Tor, ist der Abstützarm oder es kommt ein richtig guter Konter oder was auch immer. Wenn ich mich mit dem Abstützarm im 16er den Ball aufhalte, ist es nie im Leben Hand, weil der Abstützarm nie im Leben dafür da ist, um Hand zu erkennen. Also und ich mir dadurch vielleicht doch einen Vorteil verschaffe und über drei Stationen der Ball ins Tor geht, dann habe ich auch wieder ein Problem. Das funktioniert ja auch.
Aber es wäre eine gewisse Klarheit da drin. Egal, also beim Hockey sagt man ja, Fuß, egal wo, egal wie, wird halt geahndet.
Die Diskussion mit Hockey und Rugby und Hallenhalmer und wie die ganzen Sportarten alle heißen, mit denen der Fußball verglichen wird, die einzige und das jetzt fern von der Handspielregel, das Einzige, was ich zulasse, ist der Respekt vom Schiedsrichter, wo man Vergleiche zu anderen Vereinen, zu anderen Sportarten sehen kann. Aber ja, mit irgendwelchen Regeln.
Verstehe ich, aber die Frage ist, selbst wenn man die Stützhand dann ahndet, dann ist das vielleicht misslich, aber so wäre zumindest eine Eindeutigkeit hergestellt. Dann, wenn ein Vorteil sich verschafft wird, egal in welchen Umständen, wird abgepfiffen. Das wäre aber doch etwas, was man nachvollziehen könnte, oder nicht?
Natürlich kann man sicherlich auch mit leben. Es ist ja nicht so, man muss ja Folgendes feststellen. Wir als Schiedsrichter sind ja nicht die Regelerfinder. Wir als Schiedsrichter sind die Regel umsetzen. Natürlich findet man nicht jede Regel auch super und toll und sagen, ey, geil. Wir müssen aber mit dieser Regel sozusagen umgehen und müssen sie auf dem Platz umsetzen, so gut es geht und so gut es für den Fußball ist. Wir sind Dienstleister für den Fußball. Wir müssen das Spiel so attraktiv wie möglich halten als Schiedsrichter. Das ist eine auch unserer Aufgaben. Das darf man nicht vergessen in der Fußball-Bundesliga und in der zweiten Liga und eigentlich in jeder Liga. Aber wir können nicht dafür sorgen, mit jedem, sag ich mal, Vorschlag, sofort zum IFAB zu rennen und sagen, so und so sieht das aus. Dafür hast du ganz viele Länder und das IFAB macht die Regeln. Und natürlich ist die Handspielregel auch in Teilen geändert worden durch den Videoassistent. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen haben wir eine kleine Problematik und eine Fluktuation da in dieser Handspielregel. Ich kann verstehen, dass jetzt ganz viele Vorschläge kommen, Aber diese Vorschläge sind natürlich bis zum Ende nicht durchgedacht, weil wir immer noch die Videoassistenten haben. Das ist alles nicht so einfach. Ich kann mit vielen, sag ich mal, vielen Sachen leben. Ich kann auch mit ganz vielen anderen Möglichkeiten von anderen Regeln leben, aber es nützt mir nichts. Ich muss halt gucken, dass ich mich damit arrangiere. Es ist aber nicht so, dass wir keine Vorschläge annehmen. Also werden diese Vorschläge, die man für Handspiel und für ganz andere Sachen hat, die nimmt man ein als Verband und schickt sie dann als Vorschlag auch zum IFAB. Also wir sind schon dabei, immer zu gucken, weil wir wollen es für uns natürlich auch so einfach wie möglich machen, weil am Ende sind wir ja die Deppen. Wir entscheiden, alle regen sich auf, ey, guck mal, da hat er so gepfiffen, da hat er so, was ist eigentlich mit ihm los, und kriegen dann am Ende die Pappnase auf. Da haben wir natürlich auch keinen Bock drauf. Deswegen versuchen wir uns natürlich auch, es einfach zu machen. Aber das wird im Fußball nie immer funktionieren. Und das ist ja auch die Attraktivität des Fußballs, macht das Ermessen aus. Deswegen lieben alle den Fußball. In keiner anderen Sportart hast du so ein großes Ermessen, eine Bandbreite an Entscheidungen, die man so oder so treffen kann. Und das macht den Fußball so. Deswegen mögen den alle den Fußball so. Es gibt keine hundertprozentig, auch wenn wir klare Regeln haben, in vielen Bereichen keine ganz klare Struktur, die wir haben, in gewissen Foulspiel, Handspiel etc. Bereichen, Umsetzung des Spiels für den Schiedsrichter. Und deswegen haben wir so ein tolles Fußballspiel.
Aber wenn du sowieso die 100% Perfektion nicht hinbekommst, könnte man dann nicht sowieso auf den Videobeweis verzichten?
Nein, auf den kann man nicht verzichten, aus dem einfachen Grund, weil es ganz viele Entscheidungen gibt, die wirklich schwarz und weiß sind. Und wenn der Schiedsrichter dann weiß trifft und es ist eigentlich schwarz gewesen, dann wird dir im Bereich der, sag ich mal, des hohen Wirtschaftsunternehmens, das jetzt der Fußballverein darstellt, keiner mehr sagen, das geht einfach nicht. Ich sag mal, wir müssen ja uns überlegen, warum wurde der Videoassistent irgendwann mal eingeführt? Er wurde eingeführt, weil man die ganz großen Fehler vermeiden wollte, die diese Henri-Handspiele, diese Andreasen-Handspiele oder ganz böse Schwalben oder der Ball von außen ins Tor. Und dann hat man irgendwann versucht, das so zu zurren, dass es einen gewissen Endgrad hat und dann es klar sein sollte, wo eingegriffen wird und wenn nicht und wo nicht. Und das ist klar. Und trotzdem wollen es einige nicht wahrhaben und nicht verstehen, weil sie immer wieder meinen, das ist doof, das macht den Fußball kaputt, das nimmt die Emotionen. Ich kann alle Fußballromantiker verstehen. Ich bin rein theoretisch auch ein Fußballromantiker. Ich bin auch mit anderem Fußball aufgewachsen. Aber es ist in der heutigen Zeit kein mehr zu erklären, dass alle aufs Gerät gucken können, nur wir nicht. Ich bin bei ganz vielen Spielen mittlerweile als Schiedsrichter eingesetzt, auch als vierter Offizieller. Auf jeder Bank hast du ein iPad oder fast schon ein Fernsehgerät, größer als bei mir im Wohnzimmer. Und dieses Gerät soll genutzt werden, um taktische Anweisungen zu geben, um sich taktisch neu aufzustellen und nicht um den Schiedsrichter an der Nase herumzuführen und zu sagen, guck mal, da habe ich aber das und das gesehen. Also alle nutzen irgendwelche Instrumente, warum der Videoassistent nicht und der Schiedsrichter nicht. Und wir wollen.
Weil der Fußball vielleicht über 100 Jahre ganz gut mit der Ungerechtigkeit gelebt hat, dass der Schiedsrichter Fehler macht.
Ja, wahrscheinlich hätte auch in der nächsten Zeit der Fußball das abgekonnt. Kann durchaus sein. Aber guck mal, wie es früher war, wenn du so einen richtig dicken Fehler gemacht hast als Schiedsrichter, bist du eine Woche lang wie die Sau durchs Dorf getrieben worden. Dann konntest du die nächsten 4 Wochen warst du auf der Couch, weil du vor Schutz als Schiedsrichter zu Hause bleiben musstest. Das wird doch nicht mehr passieren. Das wünscht sich doch keiner mehr, dass ein 3 Meter Abseits nicht erkannt wird. Das gehört ja auch, das ist zwar faktisch, aber gehört auch zum Überprüfungsprozess des Videoassistenten.
Ist der Job des Schiedsrichters schwieriger geworden? Du warst ja lange Zeit verletzt und bist dann wieder zurückgekehrt diese Saison. Ist er schwieriger geworden, der Job?
Nein, ich war ja vorher auch mit dem Videoassistenten am Start. Der Job ist nie einfach gewesen. Also es gibt keine einfachen Bundesligaspiele mehr für einen Schiedsrichter, weil in jedem Spiel alles passieren kann. Und wir bereiten uns da akribisch drauf vor und jeder von uns bereitet sich sehr so akribisch auf den Job des Schiedsrichters vor, ein Bundesligaspiel zu pfeifen, das ist ein komplexes Thema geworden, jetzt auch mit Videoassistenten, mit dem Protokoll, das ja über 50 Seiten hat. Man muss sich auf jedes Spiel echt krass vorbereiten, mittlerweile als Schiedsrichter auch, das wissen ja viele nicht. Und es ist im Vergleich, sag ich mal, zu den letzten 5-6 Jahren in der Tat schwieriger geworden. Aber nicht nur wegen des Videoassistenten, sondern wegen der Athletik, wegen der Schnelligkeit des Fußballspiels. Die ganze Komplexität des Fußballspiels hat so einen Spurt aufgenommen, muss ich fast schon sagen. Das ist schon extrem.
Aber jetzt mal ganz konkret gesprochen, du pfeifst ja jetzt am Wochenende. Wie sieht so ein Bundesliga-Wochenende für dich als Bundesliga-Schiedsrichter aus?
Ich war am Montagabend in Darmstadt. Also da bin ich am Sonntag angereist, pfeife Montagabend in Darmstadt, fliege dann am Dienstag früh zurück. gehe dann zum Dienst. Dann gehe ich am Mittwoch früh ebenfalls wieder zum Dienst, fahre dann direkt nach...
Bei der Polizei, ne? Genau. Müssen wir noch den Mitlesern sagen. Ne?
Bin dann am Donnerstag früh wieder nach Hause gefahren, habe mir dann freigenommen, regenerativ was gemacht, ein bisschen trainiert. Dann habe ich am Donnerstag trainiert. Dann ist heute Freitag, bin jetzt wieder ein wenig im Dienst, mache jetzt so eine Pre-Match-Preparation. Das heißt also ein bisschen Auflockerungsläufe. Dann gucke ich mir nochmal ein paar Videoclips zu den beiden Vereinen an und dann fliege ich heute Abend nach Mainz. Und dann gehen wir abends essen mit meinem Team, das ist obligatorisch. Wir sprechen uns nochmal ab bezüglich des Spiels und am nächsten Morgen wird gefrühstückt und dann bin ich ins Stadion gefahren. Und dann bist du 2 Stunden vorher im Stadion, dann kommt der Check mit dem Videoassistenten, Kommunikation, Goal-Line-Technology wird gecheckt, dann hast du einen eigenen Physiotherapeuten in der Kabine, der dich betreut, wenn du kleine Wehwehchen hast oder einfach zum Auflockern, ja, dann geht's raus zum Spiel und dann fliegst du abends spät wieder nach Hause und dann bist du froh, dass Weihnachten ist.
Ich glaube, das wissen die wenigsten, dass du schon wie ein Fußballprofi am Tag vorher anreist, um dich mental entsprechend auf das Spiel einzustellen. Ist das notwendig?
Ja, das ist notwendig. Das ist notwendig, weil man muss ja, nicht jeder von uns hat Familie, aber die meisten haben Familie, man darf ja eins nicht vergessen. Ich muss ja ausgeruht zum Spiel da sein. Und wenn Spiel 15:30 in Mainz ist, dann kann ich nicht um 8 Uhr morgens mich in den Flieger setzen. Ganz davon abgesehen, kann Flieger ausfallen, kann die Bahn Verspätung haben, kann Stau auf der Autobahn sein. Also man muss einen Tag vorher in den ersten beiden Ligen, muss man vorher anreisen, damit du ausgeruht und völlig fit bei den Spielen bist, weil es ist Profitum. Und die Mannschaften reisen auch vorher an, wenn man den Aufwand sieht, den man betreibt als Schiedsrichter, mit Training, mit Vorbereitung, mit auch Sportpsychologie, mit allem, was dazugehört, wie ein Profifußballer, nur ohne Kontakt, will ich es mal nennen. Und auch die Verarbeitung nach dem Spiel. Ich werde ja beobachtet, ich krieg eine Beurteilung. Wenn ich nicht so gut war oder zumindest ein paar Fehler gemacht habe oder vielleicht auch Sachen hätte besser machen können, dann setze ich mich da mit meinem eigenen Coach auseinander, der mich nach dem Spiel betreut, mit mir das nochmal durchspricht, das ganze Spiel. Und dann hast du letztendlich, sagen wir mal, wenn du Samstag ein Spiel hast, mit Nachbereitung kommen auch mediale Anfragen in Teilen nach. Natürlich, logischerweise hast du ein medienwirksames Spiel. Dann wollen ja auch alle was von dir. Dann musst du gucken, wie gehst du damit ran? Machst du es über den DFB? Gibst du teilweise einzelne Statements? Machst du nach dem Spiel direkt ein Statement? Damit du einfach, ich bin einmal ein Freund davon, zu erklären und mich nicht zu rechtfertigen, weil das hasse ich wie die Pest, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn mir einer erzählen will, du musst dich aber dafür entschuldigen, was du da gemacht hast. Und das mache ich nicht. Ich mache was nicht mit Absicht. Und wenn ich irgendeinen Fehler mache, dann ärgert der mich am meisten. Dann gehe ich erstmal nach Hause und denke, Kacke, das war heute, weil ich habe auch einen sportlichen Ehrgeiz, wie jeder Spieler, auch wie jeder Stürmer, der dreimal das Tor nicht trifft, habe ich einen sportlichen Ehrgeiz und will meine bestmögliche Leistung abliefern auf dem Spielfeld. Und das ist für uns auch am schwersten, wenn du da einen Bock geschossen hast. Und deswegen gehört das zur Aufarbeitung dazu. Also alles das sind Sachen, die du einfach in den Laufe der Woche im Trainingsplan mit einbindest. Das ist schon viel.
Weißt du sofort, wenn du einen Fehler gemacht hast?
Das Gute ist, dass uns, denke ich, auch, wenn du einen ganz dicken Bock kannst du nicht mehr schießen, weil du hast den Videoassistenten als Backup. Und so sehe ich das auch. Also ich bin immer froh, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich den Videoassistenten nicht brauche, weil dann habe ich ja keinen Fehler gemacht. Weil man muss eins sich vergewissern, der Entscheider ist der Schiedsrichter auf dem Platz. Wenn der Videoassistent mich korrigiert, dann habe ich ja trotzdem einen Fehler gemacht. Dann bin ich trotzdem auf dem Spielfeld nicht so gut gewesen, wie ich es gerne sein würde. Dann mag zwar die Fehlentscheidung nicht mehr da sein, weil ich korrigiert wurde und weil das Ganze gerecht geworden ist in dem Falle für die Mannschaften, aber für mich als Schiedsrichter ist es nicht gerecht, weil ich habe einen Fehler gemacht. Und das wissen die meisten Leute. Die denken immer, oh ja gut, okay, jetzt hat er einen Videoassistenten und so. Das ist ja auch abhängig davon, wir sind ja auch in einer leistungsbezogenen Schiedsrichtergesellschaft mittlerweile. Wenn ich dreimal hintereinander als Beispiel den Videoassistenten brauchen als Schiedsrichter. Da habe ich immer einen Einzelfehler drin. Das ist ja auch eine Form von Qualität, Entscheidungsqualität. Dann kriege ich vielleicht nicht so gehaltvolle Spiele oder nicht so viele Bundesligaspiele. Das ist ja auch mein sportlicher Ehrgeiz, den ich habe. Ich möchte Bundesliga pfeifen, ich bin Bundesliga-Schiedsrichter und möchte in meiner höchsten Spielklasse so viele Spiele wie möglich pfeifen und die bestmögliche Leistung abliefern. Und das passiert natürlich nicht, wenn ich jedes Wochenende in den Bock schieße. Da muss ich mir natürlich fragen, bin ich noch gut genug? Jetzt kommen wieder die ganzen Hater und sagen, kein Wunder, so eine Grütze wie der pfeift, der dadurch kann nicht Bundesliga pfeifen, aber da stehe ich drüber. Das ist eigentlich relativ Wumpe. Nur das ist unser Anspruch, den wir haben und den Anspruch haben alle.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown! Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Du bist im Hauptberuf Polizist. Polizist und Schiedsrichter, zwei Berufe, in denen man ja beleidigt, bedroht und manchmal auch körperlich attackiert wird. Ist der Beruf des Polizisten eine ideale Vorbereitung, um als Schiedsrichter auf höchstem Level pfeifen zu können?
Nee, ist er nicht, weil ich war vorher Schiedsrichter und dann bin ich Polizist geworden. Vielleicht ist der Schiedsrichterjob die ideale Vorbereitung darauf, Polizeibeamter zu werden.
Guter Gedanke.
Weil ich weiß, was du meinst. Mittlerweile habe ich es ja wirklich gut, weil ich bin Verkehrslehrer bei der Polizei und wenn ich in Schulen gehe, dann kommen Kinder und strahlen mich an, sehen die Uniform und freuen sich, dass die Polizei kommt. Das ist ja in den meisten Fällen nicht der Fall. Ich war aber 8 Jahre in der Bereitschaftspolizei, war 4 Jahre an der Wache. Also ich kenne natürlich auch das Leben als Polizeibeamter in so einem Job und da ist es natürlich in der Tat so, dass du wirklich als Schiedsrichter lernst, über die Jahre Entscheidungen zu treffen, Selbstbewusstsein aufzubauen, kritikfähig zu sein. Also man hat so viele Attribute, die, sage ich mal, jungen Menschen ganz nach oben bringen können und wirklich weit in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen empfehle ich ja jedem immer Schiedsrichter zu werden, weil es einfach eine hohe Lebensschule ist. Aber es sind in der Tat, sage ich mal, zwei Berufe, die sich in einigen Sachen ähneln. Und ich werde oft gefragt, immer, warum machst du das eigentlich? Wie kannst du sein? Und ich kann es immer nur mit der Antwort beantworten, weil es mir Spaß macht.
Der beste Grund eigentlich, um etwas zu machen, wenn es einem Spaß macht und man dabei dann eben auch noch was bewegen kann wie du. Ich habe gesehen, beziehungsweise im Newsletter von Pitt wurde darauf hingewiesen, dass du ja auch unter die Autoren gehst, auch über dein Leben als Schiedsrichter schreibst. Die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein. Du hast es eben ja schon angedeutet. Wenn du es in einem Satz nochmal sagst, was ist für dich genau der Punkt, der dich am Schiedsrichtersein so fasziniert, warum es die richtige Entscheidung auch war, das zu machen?
Ja, das muss man auch wieder, das kann ich in einem Satz nicht sagen. Das ist so ein, dass man denkt das immer, dass es so einfach geht, weil man von vielen Seiten erwartet, das kannst du in einem Satz sagen, das geht aber nicht. Das ist mitunter, deswegen ich auch ein Buch mache, weil ich einfach näher bringen möchte, was es heißt, Schiedsrichter zu sein, warum es für mich so viel Spaß macht und was es einfach mit sich bringt und was man alles dafür machen muss, sowohl positiv als auch negativ. Also ich will alles versuchen zu erklären und den Menschen näher zu bringen, was nun wirklich der Schiedsrichterjob ausmacht. Aber ganz konkret auf den Punkt gebracht ist für mich einfach, ich bin einfach gerne Entscheider. Ich bin einfach unheimlich gerne Entscheider und finde es total cool zu entscheiden. Das fällt einigen total schwer. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen, die sagen, oh, ich bin Aszendent Waage, ich kann das nicht. Keine Ahnung. Ich mag einfach unheimlich gerne entscheiden. Ich mag gerne mit Leuten sprechen. Ich war immer, bin ja ein kommunikativer Typ und ich mag gerne mit Leuten sprechen, mich mit Leuten unterhalten, Sachen vermitteln, von denen ich Ahnung habe in den meisten Fällen und kann sportlich aktiv sein. Darüber hinaus hast du ein Team, mit dem du zusammenarbeitest, Freunde, die du hast, wie das ist teilweise auch wie eine Mannschaft zu sehen. Natürlich bist du Einzelsportler und Einzelkämpfer in vielen Teilen auch auf dem Platz, aber du bist im Team unterwegs, du reist zusammen an, du hast zusammen Spaß und verfolgst eine Sportart, für die du dein Leben lebst. Und ich seit fünf Jahren spiele ich Fußball und all das sind Komponenten, weswegen mir das alles so viel Spaß macht. Das ist einfach ein riesig, riesig toller Job mit einer hohen Gewinnung an Persönlichkeit im Laufe der Jahre. Das wird ein 14- oder 13-Jähriger vielleicht nicht ganz verstehen, wenn er keinen Bock auf Schiedsrichterwesen hat. Aber das versuche ich auch in dem Buch zu erklären, damit ganz, ganz viele Menschen Schiedsrichter werden und vor allem ganz, ganz viele Schiedsrichter bleiben nach den natürlich ganzen Situationen, die es auch in den Amateurbereichen gibt. Ich bin ja dem Amateurbereich auch sehr verbunden, wo viele Schiedsrichter angegriffen werden oder das Einfachste ist einfach nur, das ist das, was mir immer am meisten am Herzen liegt. Wenn ein Schiedsrichter irgendwo in irgendwelchen Klassen auf den Sportplatz kommt, dann wird er wie das fünfte Rad am Wagen behandelt. Ja, da gehört er dazu. Ohne können sie alle nicht, hauen sich die Köpfe ein, aber wenn der Schiedsrichter auf die Anlage kommt, reicht es einfach, ihm zu sagen, hallo Herr Schiedsrichter oder moin, grüß dich, schön, dass du heute hier bist. Das wird jedem von uns reichen. Aber da musst du nach deinem Wasser Ausschau halten, dann musst du es wahrscheinlich noch selber mitbringen und zieh dich beim Platzwart hinten in der Kabine um. Solche Sachen gehen einfach nicht. Also ich fordere einfach ein, dass man den Schiedsrichter vernünftig behandelt. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste überhaupt, dass wir uns gegenseitig mit Respekt und Anerkennung behandeln. Und emotional auf dem Platz kann es immer werden und soll es auch werden. Dafür ist der Sport da. Aber es darf nie in Gewalt ausarten, in verbaler und in körperlicher Gewalt und vor allem darf es nicht ausarten in Hetztiraden auch innerhalb der sozialen Medien. Das ist auch ein Punkt, der mir tierisch auf die Nüsse geht, auf Deutsch gesagt, dass man Leute beleidigt und diffamiert und beschimpft. Und würde mir dieselbe Person gegenüberstehen wahrscheinlich, dann würde der keinen Ton rausbekommen. Das behaupte ich jetzt mal. Und das finde ich wirklich auch schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat einen ganz schlimmen Wandel genommen. Die sozialen Medien können viel Gutes bewirken. Man kann sich connecten, man kann viel mitteilen, man kann so viel über die Sachen machen. Aber diese Sachen, die stören mich unheimlich.
Zumal du ja auch jemand bist, der offen kommuniziert. Steht übrigens auch in der Ankündigung deines Buches bei Amazon.de. Habe ich gesehen, Buch kommt ja im nächsten Jahr im Juni raus. Du bist quasi der Lukas Podolski unter den Schiedsrichtern, steht da. Wusstest du das?
Ja, das wusste ich. Und zwar, das hat Manuel Gräfe in der Doku gesagt. Über mich wurde ja im NDR eine Doku gemacht. Und da hat Manuel gesagt, ist halt so ein bisschen wie der Poldi so. Ne? Also ich bin, wie gesagt, so wie ich bin. Ich bin ein lustiger, netter Kerl und ich weiß ja, wo ich herkomme. Ich bin in Hamburg-Mansberg aufgewachsen, in einer Plattenbausiedlung. Mein Vater ist Spätaussiedler aus Polen. Meine Mutter hat als Pflegekraft gearbeitet. Also ich weiß, wo ich herkomme und habe das, sage ich mal, die positive Art von meiner Mutter und versuche halt immer irgendwie immer gut gelaunt durch die Gegend zu laufen, so wie es mir gelingt. Manchmal funktioniert das auch nicht immer und dann fragen sie mich natürlich alle, was mit dir los heute, nur weil man einmal eine Flappe zieht. Aber man kann natürlich nicht immer gut gelaunt durch die Gegend laufen. Nur ich versuche das. Auch mit meiner Art irgendwie positiv zu bleiben, das ich kann auch nicht anders. Also ich labe auch manchmal vielleicht ein bisschen zu viel auf dem Platz mit den Spielern, die schon weiterspielen wollen. Aber ich kann nicht anders. Ich bin so, wie ich bin. Ich hoffe, dass das bleibt auch so, denn das glaube ich hilft mir. Hilft mir auch für mich selber. Und deswegen freue ich mich da total darüber, wenn andere sich darüber auch freuen. Also da bin ich echt dankbar für.
Patrick, was bleibt dir denn von diesem ersten Bundesliga-Halbjahr hängen?
Bei mir bleibt hängen, dass ich wieder nach meiner Verletzung, die ja nicht die erste ist, jetzt mit morgen sechs Bundesligaspieler gepfiffen habe und gesund geblieben bin und hoffe noch lange in der Bundesliga-Schiede aktiv sein kann. Und das bleibt mir so hängen. Also ich bin immer froh, wenn ich gesund bleibe. Das ist so, und das wünsche ich eigentlich jedem, weil der ganze Fußball nimmt mir ganz oft zu sehr einen Hype ein. Bei allen Sachen, die daneben passieren. Das ist nicht die Regel, dass man krank wird oder dass man sich verletzt oder was auch immer. Aber man sollte immer bedenken, dass das so, glaube ich, der Hauptpunkt ist, an dem man sich festhalten sollte, dass wir alle gesund bleiben. Und deswegen bleibt mir das für mich persönlich hängen. Und ich liebe den Fußball und ich hoffe, dass wir ein schönes, zweites, spannendes Halbjahr erleben und alle die Schiedsrichter mal ein bisschen mit besseren Augen auch in der Handspielregel sehen.
Pitt, was bleibt dir denn hängen, nachdem du jetzt gelernt hast, was Handspiel wirklich ausmacht?
Also ich habe mir fest vorgenommen, erstmal für das zweite Halbjahr der Saison, dass ich nicht mehr über die Schiedsrichter und den Videokeller schimpfe, sondern ich bin da auch tatsächlich im Verlauf der Hinrunde gelassener geworden. Noch mehr freue ich mich darüber, dass das oberste Tabellendrittel in der Bundesliga so spannend abwechslungsreich ist, dass also andere Vereine jetzt große Chancen haben, deutscher Meister zu werden und die Bayern ein bisschen auf Abstand gehalten werden. Das war zwar letztes Jahr auch der Fall, da hat Borussia Dortmund einen Siegeszug aber nicht fortsetzen können. Vielleicht wird das diesmal anders sein. Geht ja um die Herbstmeisterschaft jetzt am Wochenende.
Wer wird denn Herbstmeister aus deiner Sicht?
Ich vermute mal RB Leipzig.
Patrick, darf ich dich auch zu einem Tipp nötigen oder musst du auch in solchen Fragen dann komplett neutral bleiben, auch wenn du in einem Spiel fallst, was zumindest mit der Entscheidung erstmal nichts zu tun hat?
Das hat damit nichts zu tun. Da bin ich in der Tat sehr neutral und unparteiisch und bleibe es auch, weil man darf die eine Sache nicht vergessen. Das ärgert mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich ärgern einige Sachen, die behauptet werden, was so Unparteilichkeit oder Parteilichkeit betrifft. Natürlich ist jeder von uns irgendwann mal Fußballer gewesen, hat wahrscheinlich irgendeinen Verein gehabt, für den er Herz geschlagen hat und ist dann Schiedsrichter geworden. Und keiner würde von uns in irgendwie eine Unparteilichkeit oder zumindest kann es für mich sprechen, eine Unparteilichkeit. Also eine Unparteilichkeit ist immer da. Also ich würde nie parteiisch für irgendeinen Verein sein, sozusagen. Deswegen ist es eigentlich auch scheißegal, ob man einen Tipp abgibt oder nicht abgibt. Nur gibst du jetzt einen Tipp ab und sagst, oh, ich glaube, die oder die werden Meister, dann heißt es nachher, wenn du die drei Spieltage später pfeifst, das ist ja kein Wunder, der Elfrich hat gesagt, die werden Meister, jetzt pfeifst du auch noch für die. Das ist immer ein Problem, man muss sich immer selber schützen als Schiedsrichter und solche Aussagen schützen mich vor solchen Aussagen, die dann kommen können. Also mir ist es relativ egal, wer Meister wird. Und deswegen hoffe ich einfach nur auf ein spannendes Fußballspiel und ich freue mich selber als Schiedsrichter, wenn ich ein Fußballspiel pfeifen kann, wo Fußball gespielt wird und die Leute was zu sehen bekommen.
Du pfeifst am Wochenende Mainz gegen Leverkusen. Was erwartest du für ein Spiel?
Oh, das ist immer, das ist echt ganz schwierig zu sagen. Das ist das, worauf sich die Schiedsrichter immer einstimmen. Was erwartet man für ein Spiel? Man weiß natürlich, dass Mainz jetzt eine kleine Hochphase hat, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben. Leverkusen jetzt nicht so gut am Start ist, wobei die eine hervorragende Einzelspieler haben und eigentlich eine gute Mannschaft haben. Deswegen glaube ich, dass das ein umkämpftes Spiel wird. Leverkusen versucht mit den spielerischen Mitteln wahrscheinlich Mainz zu schlagen. Mainz halt Aufwind. Es spielen zu Hause, letzter Spieltag vor Weihnachten. Ich erwarte ein spannendes Spiel. Aber kein, sag ich mal, kein Getrete in dem Sinne, sondern eher, hoffe ich, fußballerisch geprägt und wahrscheinlich ein ausgeglichenes Spiel.
Und ich wünsche dir, dass der Videoschiedsrichter nicht eingreifen muss.
Ja, danke ich auch. Und jetzt habe ich noch eine Sache zum Abschluss. Denkt bitte an die Korrektheit der Wörter, liebe Freunde. Es ist nicht der Videokeller, es ist das Video Assessment Center. Es ist nicht der Videoschiedsrichter, es ist der Video Assist. Und es ist auch nicht der Videobeweis, denn wir beweisen nichts. Es ist der Video Assist. Das doch mal für euch, das könnt ihr auch gerne noch mal weiter auch streuen. Aber wenn nicht, dann macht einfach, wie ihr wollt.
Wir werden es beherzigen. Auf jeden Fall ist das schon mal ein Vorsatz, den wir uns dann schon mal setzen können. Aber bevor das soweit ist, wünsche ich erstmal dir, Patrick, und natürlich auch dir, Pitt, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und dir, Patrick, erstmal noch dann viel Erfolg im letzten Bundesligaspiel diesen Jahres.
Vielen Dank euch auch.
Und ich schaue dir auf die Pfeife, Patrick, das ist doch klar.
Na klar.
Ciao, mach's gut, schöne Weihnachten.
Danke, Patrick. Danke, liebe Zuhörer, für dieses Jahr 2019 und danke auch dir, Pitt. Wir hören uns im neuen Jahr.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren, geht in die neue Saison. Alles auf Anfang. Erleben wir wieder einen Durchbruch von Max und Red Bull? Wo steht der neue Ferrari und wie wird Lewis letzte Saison im Silberpfeil aussehen? Die Antworten dazu erhaltet ihr bei Kevin im Podcast und bei Wow mit allem, was Sky Sport zu bieten hat. Neben der Formel 1 jetzt auch mit der MotoGP. Endlich sind beide Königsklassen vereint. Ihr könnt mit Wow bei jeder Session und jedem Rennen live dabei sein. Übrigens jetzt auch neben der gewohnt hochwertigen Übertragung, den Behind-the-Scenes-News und den Interviews mit etlichen Bonus-Channels für beide. Ihr seht also, wenn ihr euch Wow zulegt, könnt ihr das ganze Jahr bei allem dabei sein, was in der Formel 1 und MotoGP passiert. Und neben der Formel 1 und MotoGP auch noch in der Formel 2 und Formel 3 und der Moto2 und Moto3. Alles zusammen streamen mit Wow. Alle Infos auf wowtv.de/motorsport.
Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der 4. Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen 3 Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Danke, Malte, und danke für die gute Zusammenarbeit in diesem Halbjahr. Dankeschön.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplinmänner.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.